Tränengaswolken haben wir in den vergangenen Wochen des Öfteren gesehen, im Zusammenhang mit eindeutig politisch-sozialer Repression, also im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen um das sogenannte Arbeitsgesetz, auf die wir wahrscheinlich noch zu sprechen kommen. Was gestern Abend passiert ist, also wir zeichnen am heutigen Montag, den 11. Juli auf, ist, dass die Fanmeile gegen 19 Uhr, also 2 Stunden vor Spielbeginn, für geschlossen erklärt wurde, deswegen, weil sie brechend voll war mit 90.000 Menschen und dass Leute das nicht akzeptieren wollten. Und daraufhin kam es zu Reibereien, es kam zu Angriffen von Fußballfans mit oder ohne Hooligan-Hintergrund, sowohl auf Einrichtungen als auch auf die Polizei. Also da würde ich jetzt mal nicht von reiner sozusagen politischer Repression sprechen, sondern es hat in der Tat auch den Hintergrund, dass eben es den objektiven Tatbestand gab, dass diese Fanmeile voll war und dass eben Leute das nicht bereit waren zu akzeptieren.
Du hast es jetzt auch schon angedeutet, es ist ja oftmals so, dass solche Großereignisse wie so eine Fußball-Europameisterschaft dazu führen, dass dann in dem Austragungsland die Schrauben angezogen werden, was Sicherheits- und Ordnungspolitik betrifft, was soziale Repression betrifft. Oftmals ist das ja zum Nachteil dann von ärmeren Bevölkerungsschichten. Wie sah denn das dieses Mal in Frankreich in den Städten aus, die Austragungsorte waren während der EM?
Das war eindeutig so. Eine der Austragungsstädte war ja Saint-Denis, eine Vorstadt von Paris, die bereits 1998 Austragungsort der Weltmeisterschaft war, beziehungsweise der zentralen Spiele. Damals eben das Finale der WM, der Weltmeisterschaft. Und das Stadion in Saint-Denis ist ja damals errichtet worden für die Weltmeisterschaft. Das hatte damals schon Stadtveränderungen zur Folge, die man unter dem Motto Gentrifizierung zusammenfassen könnte. Es hat jetzt einen erneuten Schub dafür gegeben. Also einerseits durch Häuserräumungen, also jetzt sei es bei besetzten Häusern, sei es auch bei Häusern, die für abbruchreif erklärt wurden. Was manchmal stimmte, weil es gab sozusagen Häuser mit bedenklichen hygienischen Zuständen, wo sozusagen die Renovierung teurer gewesen wäre als der Neubau. Aber es gab natürlich auch sozusagen den aus Sicht der Eliten in Anführungszeichen angenehmen Nebeneffekt, dass man bestimmte Bevölkerungsgruppen an den Rand drängen konnte. Es hat seit 2010 begannen die Planungen für die jetzige Europameisterschaft an den Orten, also die EM wurde ja an verschiedenen Orten ausgetragen, in Lille in Nordfrankreich, in Marseille in Südfrankreich, aber die entscheidenden Spiele des Eröffnungs- und des Abschlussspiels fanden eben in Saint-Denis statt. Und seitdem diese Planungen vorlagen, ist zum Beispiel die Wohnsteuer, die eine Art, na Kopfsteuer wäre jetzt falsch, aber die eine auf jeden Fall einkommensunabhängige Steuer ist, was sie mit einer Kopfsteuer gemeinsam hat, die sich am bewohnten Wohnraum misst, aber nicht am Einkommen, die also eine sozial ungerechte Steuer ist, deren Abschaffung die Sozialdemokratie 2002 unter ihrer damals letzten Regierungsverteilung geplant hat und dann aber doch nicht durchgeführt hat. Also diese sozial ungerechte, weil einkommensunabhängige Steuer ist um 10% gestiegen, was natürlich für bestimmte Bevölkerungsgruppen einen harten Schlag darstellt, zumal die Banlieue-Städte, die Vorstädte, relativ hohe Wohnraumsteuern haben, weil in Paris und in reicheren Städten die niedriger ausfällt. Deswegen, weil die Kommunen sich dort überwiegend über Unternehmenssteuern finanzieren. Das gilt zum Beispiel für Paris. Also zum Beispiel für eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung bezahlt man in Paris, ich sag mal, 500 € Wohnsteuer, also im Jahr. Aber in der Banlieue-Stadt sind das eher 1.500. Und 10% ist also happig für Leute, die da kein großes Einkommen haben.
Jetzt haben sich ja in Frankreich schon auch vor der EM die Ereignisse überschlagen. Du hattest das auch schon angesprochen. Die Regierung hat die Arbeitsrechtsreform durchgepeitscht. Es gab eine große Bewegung von Gewerkschaften, von Studenten und Schülern gegen diese Arbeitsrechtsreform. Und diese Bewegung, die musste ja ohnehin schon vor dem Hintergrund des Ausnahmezustands in Frankreich agieren. Also der Ausnahmezustand, der nach den Terroranschlägen vom November verhängt worden war. Und jetzt kommen noch die Fußball-EM dazu, die ja auch mit einer Angst vor weiteren Terroranschlägen verbunden war. Wie hat sich die Bewegung gegen die Arbeitsrechtsreform denn während der Fußball-EM entwickelt? Konnte die da auch überhaupt agieren in diesem Zeitraum?
Also ja, sie hat agiert, wobei der repressive Druck immer höher wurde. Der hätte sicherlich auch ohne die EM stattgefunden, aber sagen wir mal, die EM kam als zusätzliches Element, mit dem man die Öffentlichkeit abzulenken versucht hat, hinzu. Also zunächst, der Ausnahmezustand wurde am 14. November erstmals verhängt für 12 Tage, weil der Staatspräsident im Alleingang den Ausnahmezustand für 12 Tage verhängen kann. Und danach muss das Parlament eingeschaltet werden. Am 26. November oder im Vorfeld des 26. November, also am 19. und 20. November, haben die beiden Parlamentskammern beschlossen, ab dem 26. November, wenn der präsidiale Notstand sozusagen ausläuft, ihn für 3 Monate zu verhängen. Das Gleiche passierte im Februar für eine weitere Verlängerung ab dem 26. Februar. Und im Mai stellte sich dann die Frage, nachdem keine weiteren Terroranschläge glücklicherweise stattgefunden hatten, ob man nicht den Ausnahmezustand jetzt aussetzt. Aber dann war die WM, das Stattfinden der WM und im Übrigen auch der Fahrrad Tour de France, war ebenfalls ein Argument. Also die beiden Sportgroßereignisse dienten dazu zu sagen, wir verlängern den Ausnahmezustand noch einmal. Jetzt wurde vergangene Woche bekannt, dass er wahrscheinlich am 26. Juli, also in nunmehr 14 Tagen, auslaufen soll, wenn keine weiteren Terroraktionen auf französischem Boden passieren. Also es gab von dschihadistischer Seite schon auch die Ankündigung von Terroranschlägen, von Aktionen während der EM. Es hat ein solcher Angriff stattgefunden, wahrscheinlich von einem Individuum, wo dann der IS sozusagen drauf aufsprang und sich dazu bekannte. Das war der Doppelmord an einem Polizistenpaar am 13. Juni in Mangorville, westlich von Paris. Unabhängig davon, dass natürlich die Dschihadisten auch versuchten, sowas als Bühne für sich zu benutzen, und sei es nur durch Ankündigungen, war das Polizeiaufgebot, das für die EM mobilisiert wurde, immens. Also es wurden 90.000 Leute unter Waffen mobilisiert, mit einer Mischung aus Polizei, Gendarmerie, also die Polizei untersteht dem Innen, die Gendarmerie, dem französischen Verteidigungsministerium und privaten Sicherheitsdiensten. Das war ein Riesenaufgebot, das natürlich als Kulisse auch diente zur Einschüchterung von Leuten im Zusammenhang mit den Demonstrationen gegen das sogenannte Arbeitsgesetz. Ich sage nicht, dass das ohne EM nicht stattgefunden hätte. Ohne Sportereignis gab es ja schon einen massiven Polizeieinsatz gegen die erste Demonstration, die sich gegen den Klimagipfel bzw. gegen die vollkommene inhaltliche Unzulänglichkeit natürlich des Klimagipfels richtete. Das war die Demonstration am 29. November, die verboten blieb und gegen die massive Polizeikräfte eingesetzt wurde, die mit 350 Festnahmen endete. Diese Repression damals stand nicht im Zusammenhang mit dem Sportereignis. Aber eben, wie gesagt, das bietet natürlich den Anlass für eine Rechtfertigung nochmal eines besonders großen Polizeiaufgebots und auch für eine Ablenkung der Öffentlichkeit. Nichtsdestotrotz konnte die Bewegung sich artikulieren. Es hat also auch in Saint-Denis vor Ort eine kleinere Demonstration gegen die Fußball-EM und ihre Folgen gegeben am Abend des Eröffnungsspiels. Es hat in Paris die Zentraldemonstration am 14. Juni gegeben. Das war während der EM. Also sozusagen die Tatsache, dass demonstriert wurde, wurde nicht unterbunden durch das Stattfinden der EM. Aber die Repressionsschraube wurde im Laufe der Wochen angedreht. Wie gesagt, das hätte unabhängig von der EM auch stattfinden können. Aber die Einbettung gegenüber der öffentlichen Meinung fiel der Regierung dadurch leichter. Es hat dann nach den Auseinandersetzungen, also begründet nicht mit der EM, sondern mit dem Glasbruch und den Auseinandersetzungen am Rande der Zentraldemonstration am 14. Juni. Danach hat es erhebliche Eskalationsschritte bei der Repression gegeben. Es hat am 23. Juni eine Demonstration gegeben, die zwar stattgefunden hat, die aber zunächst verboten werden sollte. Der in Anführungszeichen Kompromiss, der dann durch die Regierung einseitig den Gewerkschaftsvorständen aufgedrückt wurde, lautete, okay, die Demonstration darf stattfinden, aber in einer Art Wanderkessel, das heißt mit der vierfachen polizeilichen Absperrung drumherum, mit Personalienfeststellung und Durchsuchung der einzelnen Teilnehmer und Teilnehmerinnen an vier Absperrungsketten und mit einer Route, mit einer Demonstrationsroute, die 500 Meter lang war, an deren Ende die Leute dann umkehren mussten und sozusagen zum Ausgangsort zurückkehren mussten. Also mit einer Entfernung von 500 Metern, die nun durchschritten wurde, in einer Art riesigen Kessel und mit einer Gesamtlänge der Demonstration, also sozusagen im Kreis von nur 1,5 Kilometern, obwohl da 30.000 Leute unterwegs waren. Das heißt, viele haben das mit einer Demonstration sozusagen im Gefängnishof verglichen. Am 28. Juni und am Dienstag, den 5. Juli, also vor einer Woche, gab es nochmals Demonstrationen, auch wieder mit Zehntausenden von Menschen in Paris. Also außerhalb von Paris ist die soziale Protestbewegung da bereits ein bisschen am Abflauen gewesen, wegen Sommerferienperiode, die herannaht und weil die Streiks, auch aus finanziellen Gründen, weil die Leute in Frankreich kein Streikgeld bekommen, dabei waren, sich zu erschöpfen. Aber in Paris waren da nochmal Zehntausende unterwegs. Da war es so, dass sowohl am 28. Juni als auch am 5. Juli das Gewerkschaftshaus in Paris umstellt wurde und wo auch die Leute sozusagen nur rausgelassen wurde, wenn sie sich einzelnen Kontrollen und Personalienfeststellungen unterzogen. Und das hat schon eine neue Qualität, sozusagen so ein Gewerkschaftshaus zu umstellen. Also das wurde natürlich umstellt, weil sich da Leute, die, ich sag mal, am schwarz-bunten Block, der ja seit den Demonstrationen im März den offiziellen Demonstrationen vorausgeht, also Leute, die sich daran beteiligt wollten, trafen sich in diesem Gewerkschaftshaus und deswegen wollte die Polizei sozusagen da das entweder unterbinden oder die Leute zumindest einzeln durchsuchen und natürlich auch einschüchtern. Aber dass ein Gewerkschaftshaus umstellt wird und zwar nicht für 20 Minuten, sondern für den ganzen Tag, also bis nach dem Ende der Demonstration am Spätnachmittag und die Leute hatten sich um 10, 11 Uhr morgens getroffen, das hat eine neue Qualität. Ich denke, das hat die Regierung sich sicherlich auch erlaubt, weil sie sich gesagt hat, okay, wenn die EM gut läuft, dann wird das französische Publikum in einigen Wochen an anderes denken oder an einigen Tagen. Die französische Mannschaft ist ja dann auch relativ weit gegangen, wie bekannt, aber die hat eben im Endeffekt nicht gewonnen, auch wenn wir jetzt nicht das Sportliche im Einzelnen näher kommentieren wollen. Aber der Plan der Regierung ist nicht ganz aufgegangen, weil der Plan der Regierung wäre gewesen, dass jetzt nicht alle, das wäre nicht passiert, aber dass doch die Mehrheit der Gesellschaft jetzt heute im Freudentaumel schwebt und sozusagen das Spiel das einzige Gespräch ist. Und das hat ja nicht funktioniert.
Du hattest jetzt erwähnt, dass es bei diesen Demonstrationen dieser Bewegung gegen das Arbeitsgesetz, dass es da auch eine Demonstration gegeben hat, die sich explizit auch gegen die EM und gegen ihre Folgen gerichtet hat. Welche Argumente gegen die EM wurden denn da angebracht?
Also die, die ich genannt hatte, also man darf sich das nicht als Riesendemonstration vorstellen. Das war eine lokale Demonstration. Zudem während des Transportstreiks, vor allem während des Bahnstreiks, das heißt die S-Bahn, die RER-Züge nach Saint-Denis raus fuhren nicht. Die waren zu 80-90% bestreikt. Es war der Tag des Eröffnungsspiels. Es fuhren nur Metrolinien, die aber proppenvoll waren mit den Fans. Damals war das Eröffnungsspiel Rumänien gegen Frankreich. Das heißt, da kamen nur Leute, die vor Ort wohnten. Da waren 200-300 Leute. Aber die Argumente waren eben die der Folgen vor Ort, also die Gentrifizierung, die Erhöhung der Wohnraumsteuer und natürlich auch der Versuch der Regierung, den Leuten die Köpfe vollzudröhnen, um sie nicht an die sozialen Auseinandersetzungen rund um das Arbeitsgesetz denken zu lassen. Dazu gab es migrationspolitische Forderungen, das ist in Saint-Denis sehr präsent, weil das eine Stadt mit hohem Migrantenanteil ist, eine Solidarisierung mit den Migranten, die ja zum Teil auch wieder zu den vertriebenen Bevölkerungen gehören. Das gehörte thematisch auch dazu.
Genau, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, weil es ja nicht nur Bilder jetzt von Tränengaswolken gab während der Fußball-EM, sondern ich habe auch Bilder gesehen von Polizisten, die halt sehr rabiat gegen Flüchtlinge vorgehen, Geflüchtete, die sich halt in diesen Austragungsstätten auch, die da auch leben. Wie hat sich denn während der EM die Situation der Geflüchteten in Frankreich dargestellt?
Also die Räumungen, auf die du anspielst, sind nicht neu. Es hat Räumungen gegeben in Paris, Mitte, Ende Juni an zwei Orten, an der Metrostation Stalingrad und dann im 18. in der Nähe eines Parks. Das waren allerdings Orte, wo es bereits im Juni, Juli 2015 mehrfach massive Räumungen gab. Das heißt, es gibt da einfach sozusagen Flüchtlingscamps, die im Jahr 2015 insgesamt 18 Mal geräumt wurden, die sich aber rekonstituieren. Unter anderem, weil die Staatsmacht hingeht und die Leute sozusagen wegräumen lässt, ihnen dann aber sagt, okay, wir geben euch sozusagen Unterbringungen, aber das sind zum Teil als menschenunwürdig betrachtete Unterkünfte und zum Teil einfach nur Unterkünfte für ein paar Tage auf Zeit. Hauptsache, dass die Leute erstmal aus dem Blick, aus dem Sinn sind. Diese Politik ist fortgesetzt worden. Es hat auch eine Räumung von einem Flüchtlingscamp in Dijon gegeben, vor wenigen Tagen, vergangene Woche. Also das steht nicht nur mit der Fußball-EM im Zusammenhang. Aber natürlich hat die Staatsmacht auch im Sinne, dass es sozusagen keine Schandflecke in den Augen der Besucher im Zusammenhang mit der EM geben sollte. Aber die Räumung hat es auch bereits vor einem Jahr gegeben.
Nun ist ja die französische Nationalmannschaft bis ins Finale gekommen, das hattest du auch schon erwähnt. Wenn in Deutschland sowas passiert, dann wird in der Öffentlichkeit verschärft über das Selbstverständnis der deutschen Nation debattiert. Das ist dann immer so ein Verhandlungsraum, wo dann die Nation auf einmal ganz präsent ist. Es gibt ein Mehr von Fahnen, Party, Patriotismus, solche Sachen. Das war in Deutschland jetzt dieses Mal nicht so verschärft wie sonst, habe ich das so wahrgenommen. Aber wie war das in Frankreich? Gibt es da auch einen verschärften Nationalismus angesichts solcher Spiele?
Jein, also es gibt natürlich Fahnen. Ich habe mehr französische Fahnen gesehen als früher bei solchen Anlässen, wobei also jetzt in meiner Straße, in meinem Wohnviertel, in der Stadt Paris, wobei die Fahnen sich nach den Attentaten vom 13. November formiert hatten. Also damals sind Leute aufgerufen worden, Fahnen aus Solidarität mit den Opfern und der Stadt Paris ins Fenster zu stellen. Und damals haben wir eigentlich die Fahnen zugenommen und es hat jetzt nochmal zugenommen. Andererseits sieht man zum Beispiel sehr viele Migranten oder Leute mit Migrationshintergrund mit Fahnen. Das war bei früheren EM und WM spielen eher deutlicher noch. Ich erinnere mich an die WM 2006, wo in meinem damaligen Wohnviertel überwiegend Leute mit Migrationshintergrund, mit französischen Fahnen oder mit Nationalfarben bemalten Gesichtern zu sehen waren. Also das hat auch damit zu tun, dass das für die natürlich ein Mittel ist, sozusagen ihre Zugehörigkeit zum Land einzufordern und zu sagen, hier, wir gehören auch dazu und nehmt das endlich mal so wahr. Das wurde natürlich in der WM von 1998, wo eben Franzosen mit Migrationshintergrund zu den prominentesten Spielern gehörten. Und das ist ja immer noch so, dass sozusagen schwarze Franzosen und Franzosen mit Migrationshintergrund oder mit karibik-französischem Hintergrund einen nicht unrelevanten Teil der Nationalmannschaft stellen. Also es hat auch diese Dimension. Es hat die Dimension, dass es tatsächlich jetzt sozusagen diesen zur Schau gestellten Patriotismus gibt, der aber auch, wie gesagt, im Zusammenhang mit den Attentaten steht, wo es sozusagen in den Medien als Trotzreaktion dargestellt wird, so nach Motto, wir lassen uns nicht kleinkriegen durch die Attentate und wo das sozusagen diese Dinger, die je suis Paris, ich bin mit Paris angegriffen worden. Natürlich hat es auch eine sozusagen nationalistische, ideologische Komponente, wobei die Besonderheit in Frankreich ist, dass die extreme Rechte eigentlich immer die Fußballnationalmannschaft und die Begeisterung für sie denunziert und kritisiert hat. Der Front National hat sich nie mit dieser Nationalmannschaft angefreundet. Erstens, weil sie eben zu schwarz und zu migrantisch-französisch ist, weil der Front National schon immer gesagt hat, das sind Leute drin, denen man Papiere gegeben hat, die eigentlich die französische Staatsangehörigkeit nicht haben sollten, die sie nicht verdienen. Marion Marchal Le Pen, eine der beiden Abgeordneten des Front National in der Nationalversammlung, hat von Rakai, also von Gesocks oder Gesindel gesprochen. Sie hat es dann ein bisschen runtergebrochen. Sie hat gesagt, die Nationalmannschaft ist jetzt ein bisschen weniger Rakaieux, also ein bisschen weniger gesindelmäßig als in den Jahren davor, also zum Beispiel 2010. 2010 hatte zum Beispiel diese Hetze einen Höhepunkt. Also während der damaligen Weltmeisterschaft nicht nur relativ viele muslimische Franzosen in der Fußballnationalmannschaft waren, sondern als die Nationalmannschaft auch in Südafrika, in Marikana an einem Moment gestreikt hat, da sind sie nicht aus dem Bus gestiegen und haben gegen ihre Trainer gestreikt. Und das hat auch, also verbale Auseinandersetzung innerhalb der Mannschaft damals gegeben. Da hat sie regelrecht eine Kampagne der extremen Rechten gegeben, nach dem Motto, dieses Gesindel repräsentiert Frankreich nicht. Also das verhindert, dass jetzt da sozusagen Komponenten zusammenkommen, dass sozusagen es jetzt so einen rechtsdominierten Nationalismus gibt. Aber natürlich, also ich sage jetzt nicht, dass Nationalismus an sich immer sorgenfrei und blütenweiß ist, dass darum geht es nicht. Aber ich glaube, es gibt die Diskussion so wie in Deutschland nicht, weil in Deutschland fiel das vor allem 2006 auf, als alle Welt darüber diskutiert hat, wie schrecklich normal das doch sei, dass jetzt anders als früher so viele Fahnen zu sehen seien. Und alle versicherten sich gegenseitig so heftig, dass es normal und völlig unverkrampft sei. Das ist schon was Verkrampftes, weil sonst hätte man sich das nicht alle halbe Stunde gegenseitig versichern müssen. Das gibt es natürlich in Frankreich nicht, weil es gibt sozusagen nicht diesen Bruch, diesen geschichtlichen Bruch, den es halt in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat. Und Nationalismus war nicht immer nur durch die politische Rechte besetzt. Es hat damit zu tun, das wurzelt in der Commune de Paris und davor in der Französischen Revolution. Bei der Revolution 1789 war es ja so, dass der König aus Frankreich fliehen wollte und die europäischen Monarchien zu Hilfe rufen wollte, damit sie den Krieg gegen Frankreich führen, gewinnen und ihn wieder einsetzen. Und das heißt, es gab immer sozusagen diese linksnationalistische Komponente. Ich will das jetzt gar nicht schönreden, das kann auch sehr kritikwürdig sein, aber es hat immer diese linksnationalistische Komponente gegeben, zu sagen, das französische Volk verteidigt sich gegen die da oben und gegen die ausländischen Mächte, die es unterjochen wollen. Das hat man zuletzt in der Résistance gesehen. Deswegen gibt es einfach dann Bezug auf diese Fahne in ganz unterschiedlichen Milieus. Ich sage jetzt nicht, dass es nur positiv sei, im Gegenteil. Die französische KP hat zum Beispiel eine sehr nationalistische Tradition gehabt, die auch kritikwürdig ist. Aber sagen wir mal, es wird jetzt nicht von Faschisten zugespitzt. Und die stehen bestimmt nicht an der Spitze sozusagen jetzt einer Bewegung aus patriotischen Ergüssen.